Danke vielmals, Ursi, dass du für mich gebetet hast. Es ist ja so, dass man, auch wenn man das schon viel macht, lang macht, immer dann nervös ist, so, dass vor der Predigt, das gebe ich zu. Jawohl, danke vielmals. Ja, es ist ja so, dass wir heute Morgen über eine Person reden, Person nachdenken, über das Buch von dieser Person, von einem Mann im Alten Testament, oder? Kann man so sagen, der Haggai. Der Haggai, mit einem Namen, der ein bisschen speziell tönt. Haggai. Haggai. Das wäre ja eigentlich so eine gute so Fernsehshow-Quiz-Millionenfrage. Oder? Wer ist der Haggai? Ein rumänischer Fußballnationalspieler. Haggai, ein Analyselabor für Trinkwasser. Da wäre C, B dann gewesen. C, Haggai, ein schottisches Nationalgericht. Oder D, eben ein Prophet aus dem Alten Testament. Wir wissen es, ein Prophet aus dem Alten Testament. Der rumänische Fußballspieler, der heisst eben nicht Haggai, sondern Haggi. Und das Analyselabor für gesundes Trinkwasser nennt sich Haggalis AG. Und schottische Nationalgericht, das ist so mit Lammfleisch und Hafer. So, das nennt sich Haggis, 2G, Haggis. Es bleibt also Haggai, die jüdische Prophet. Jeder hat alle die Million gewonnen. He? Aber warum nur lesen wir so wenig vom Haggai? Natürlich ist es ein Buch, das dritthinterste vom Alten Testament, das zweitkleinste vom Alten Testament, neben Obadja. Es kommt dann gerade der Haggai in seiner Kürze mit zwei Kapiteln. Warum lesen wir wenig von dem? Der Haggai hat eine starke Botschaft. Er redet in eine Zeit hinein, wo die Juden wieder zurück sind in ihrer Heimat. Und im Buch Esra wird das uns eindrücklich geschildert, wie der Esra mit dem Esras Volk Israel zurückgekehrt ist ins verheißte Land. Das Volk Israel, die übrig gebliebenen, sind von diesen Kriegen von Assyrien und Babylonischem Reich, die übrig gebliebenen, die verschleppt waren nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft, sind wieder zurückgekehrt. Und Gott hat das genial gerichtet. Er hat veranlasst, dass der König Kyrus, der persische König, das so auf dem Herzen hatte, dass der Gott der Hebräer wieder ein Heiligtum hat. Und so hat er all die, die zu dem Gott gehören, beordert und beauftragt, in ihre Heimat zurückzugehen und hat ihnen noch Gold und Wertsachen und teure Geräte aufgeladen, damit sie auf sein Befehl hin wieder das Heiligtum aufbauen. Also genial kann sie nicht sein, oder? Wir sind ausgerüstet und geschickt von einem Machthaber, von einem persischen Machthaber. Gott hat ihn gelenkt, so wie es heisst in der Bibel, dass er König Herzen lenkt wie Wasserbech. Ja, beim Kyrus ist das der Fall gewesen und so sind sie zurückgekehrt. Und sie sind dann daheim angekommen, also sind mit Sack und Pack gegangen. Ich denke so, das ist so ein Bild auch von syrische Flüchtlinge, die sich aufmachen und da, wo sie einfach noch haben, aufladen oder, und nach ihre Heimat zurückkehren. Und was findet sie vor ihrer alten Heimat? Die Katastrophe. Die ganze Infrastruktur liegt am Boden. Ihre eigenen Häuser sind zerstört, demoliert, sind 50 bis 70 Jahre verstrichen. Wie sieht denn so eine Ruine denn aus? So kommen sie an. So Bilder, die wir heute sehen in der Presse, erinnert uns auch an das Volk Israel, wo es so schlimm hatte, wo alle noch so lange weg sind. Was macht es als Erstes? Was machst du als Erstes, wenn du deine kaputte Heimat zurückkommst? Wasserversorgung wieder einrichten, wieder aufbauen, all die brauchbaren Steine hat ja genug um die Hand, wieder sammeln, sortieren, Baumaterial bereitstellen, ja, Wachen vielleicht organisieren, gegen Störenfrieden, das Baubüro einrichten. Was machst du denn alles? Was machen sie, wo sie zurückgekommen sind? Ich kann euch sagen, nichts von dem. Sie machen etwas anderes. Es heisst im Buch Esra, und ich würde das bewusst vom Esra vorne reinnehmen, in Predigt über den Haggai. Es heisst dort, sie richteten den Altar wieder auf, wieder her, an seiner früheren Stätte. Sie haben den Altar aufgebaut. Das erstaunt mich, das berührt mich. Das Allererste, was sie bauen, ist der Altar für ihren Gott. Das Volk versammelt sich, das heisst Esra 1, sie versammelt sich wie ein Mann, geschlossen. Und feiert somit eigentlich den Gottesdienst. Sie stellt den Altar wieder her. Gott zuerst, ihre Heimat. Gott zuerst und das miteinander. Ich meine, es gibt ja genug zu tun. Und ihre alten Häuser und wo sie sind, tun wir noch beten kurz und dann geht es an die Arbeit. Nein, sie kommen zusammen, miteinander. Sie versammeln sich als Erstes, obwohl es viel zu tun gibt. Ja, das kommt dann auch. Bauen, planen, Kindunterrichter, Äcker bestellen, Mahlzeiten kochen. Aber zuerst bauen sie am Altar. Und das Volk jubelt. Sie haben Tränen in den Augen. Stell mir das so vor, wie sie dort gestanden sind. Sie wissen um die harte Zeit, die Vergangenheit von ihren Eltern. Und sie sind jetzt die Generation und dürfen zurück ins Land kommen. Sie fangen nochmal neu an. Nochmal ganz neu an. In ihrer Heimat fangen sie neu an. Neu mit Gott. Schaut, das gilt auch für uns heute. Zuerst der Altar. Man kann auch sagen, zuerst der Gottesdienst. Nochmal neu anfangen. Ja, es gibt viele Herausforderungen, vieles, aber zuerst Gottesdienst. Am ersten Tag der Woche, das ist heute, starten wir, die neue Woche starten wir mit einem freien Tag, finde ich genial, oder? Zuerst frei. Und zuerst vor dem frei, ganz am Anfang, steht Gott. Und wir kommen zusammen, weil es geht um ihn, weil wir ihm eine erste Stelle auch möchten geben in unserem Leben. Das ist der schönste Ausdruck. Die Christen im Verfolgungsgebiet sind da uns ja Teil unseres Vorbilds, die es begriffen haben. Wenn ich so von einem Zeugnis gelesen habe, von einem jungen Arzt, der nach seiner Nachtschicht auf den Sonntag hin nicht heimgeht, sondern am Morgen kommt und Technik macht und dann anschliessend dann schon heimgeht, sehr, sehr müde und seinen Schlaf nachholt. Eine Selbstverständlichkeit. Ein Messmer im kalten Sibirien, wo bereits früh am Morgen nach der 3 schon ins Chilli geht, um anfangen vorzuheizen, damit es dann ein bisschen warm wird, bis die Leute kommen. Eine Selbstverständlichkeit. Zuerst gemeint. Ich weiss, wenn ich das so sage, nach oben runter, in der Kanzel ist das, wird das nicht immer so gern gehört. Und der Joachim kann das gut sagen. Schau, es geht mir in Grundhaltung, das betrifft ja mich auch. Zuerst Jesus. Ich kann alles als einen Job machen. Und in dem Machen von einem Job ausführen, hat Jesus nicht den ersten Platz, sondern halt meine Arbeit und vielleicht den Lohn oder meine Pläne schon von der Freizeit. Nein, das Herz ganz bei Jesus am Anfang her. Jeden Sonntag ist eigentlich eine Einladung, wieder ganz neu zu starten. In eine neue Woche zu starten, wieder ganz neu mit Gott. Es gibt ein Buch, das heisst «Warum Mönche länger leben». Anscheinend ist das so. Ja? Dort wird drin eine Mönchsregel vom heiligen Benedikt zitiert, wo heißt, man soll dem Gottesdienst nichts vorziehen. Ja. Aber schaut, wir sehen das auch dann schon im Buch Esra, dass auch beim Volk Israel nicht immer so genial läuft. Beim Tempelaufbau hat es Widerstand gegeben, Schwierigkeiten gegeben, heftigen Widerstand hat zugenommen. Man hat sich beschwert, kritisiert, beim König hat man Beschwerden eingereicht. Und so ist die ganze Sache irgendwie einmal gekippt. Und dann lesen wir in Esra 4, 24, da würde ich voraussetzen, bevor wir zum Haggai kommen, da steht, die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem kam zum Stillstand und ruhte bis zum zweiten Jahr der Herrschaft von König Darius von Persien. Man hat beschlossen, mit dem Bauen mal aufzuhören, mal warten. Einige haben gedacht, ja, mach mal eine Pause. Langweilig wird es uns ja nicht. Wir haben ja so viel zu tun. Und so ist die Zeit verstrichen und die Arbeit für den Tempel ist liegen geblieben. Ganze 16 Jahre. Stellt euch vor, wie das ausgesehen hat. Wir kennen ja so die Eindrücke so. Das ist jetzt das Bild nicht aus der Schweiz. In der Schweiz gibt es auch so Bauruinen. Jetzt keine gefunden, aber schon gelesen oder ein passendes Bild. Aber da gefällt mir das Bild. Die steht schon wirklich einige Zeit. Da hat sich angefangen, das Zeug drauf wachsen. Oder? Mal mit Begeisterung angefangen, mit coolen Plänen, schönes Plätzchen. Oder? Und dann hat man sich verkalkuliert, spekuliert und dann ist nachher dann einfach dann das zum ist dann zum Erliegen gebracht worden. Ja, das kennen wir, die sehen wir, die Bauruinen. Und so war es auch in Israel, in Jerusalem, wo der Tempel stehen sollte. Und damit sind wir im Jahr 520 vor Christus beim Haggai. Der Haggai sieht diese Ruine. Und ihn schmerzt es. Und er sieht den Zustand. Zum einen kein schöner Anblick, aber im Haggai geht es um mehr als nur oh, schön, oder? Sondern er sieht den äußeren Zustand und merkt, stellt fest, dass sich der äußere Zustand verlagert hat in einen inneren Zustand bei den Leuten. Und unter dem leidet er. Es hat den Eindruck gegeben, oder so ist es war auch gewesen, dass Menschen, die Leute, auch ihrem Herzen einen Baustillstand erlebt haben. Dass sie stehen geblieben sind, ihrem Herzen, ihrem Glauben, ihrer Erwartung gegenüber Gott. Bilder gesprochen, Bauruinen in den Menschen, Bauruinen in den Kindern vom Volk Gottes. Und das findet ja ganz schleichend statt. Baustopp, oder Baustopp da löst Bestürzung aus. Ja, wirklich, gerade aufhören, morgen nicht mehr arbeiten. Dann ist nachher gerade ein bisschen Trauer da. Ja, sollte ja schon nicht sein. Machen wir gerade, aber dann gleich weiter. Eine schlaflose Nacht. Die nächste Nacht schlafen wir wieder gut. Da kommt andere Arbeit rein. Es wird dann nicht langweilig. Und ganz allmählich wird es ein normaler Zustand. Man richtet sich ein. Nicht von heute auf morgen, aber ganz schleichend. Das Feuer erlöscht langsam. Wann war es? Vor einer Woche oder zwei Wochen? Es war ein kaltes Wochenende. Da haben wir das erste Mal Schwedenofen angezündet. Ich habe noch nicht so Übung da mit der Regel im Chemie. Oder? Wenn es wenig Luftzufuhr gibt, dann wird das Feuer, hat noch Brennstoff, aber es wird dann flackert ab. So allmählich, versteht ihr? Oder? Es wird nicht einfach gleich ausgelöscht, sondern es verliert die Kraft, das Feuer hat keine Nahrung mehr, kein Sauerstoff. Es nimmt einfach klammheimlich mehr und mehr ab. Und der Zustand wird normal. Es ist gebaut worden, die Häuser. Kinder unterrichtet, Ecke bestellt, Mahlzeiten gekocht. Natürlich sind sie auch in den Gottesdienst gegangen. Vielleicht nicht immer. Ich sage auch nicht davor, dass du immer musst da sein musst. gell? Verstehen wir es richtig? Wir haben ja kurz einen Gottesdienst gehabt, wo wir keinen nicht da hatten. Aber für dich in der Haltung, verstehst du? Gell? Sonst haben wir Gesetz. Nein, Jesus hat uns frei gemacht. Es ist ein Ausdruck von meiner Liebe, Beziehung. Und wenn es das nicht ist, dann ist es Gesetz. Wir müssen kein Gesetz halten. Du musst auch nicht wegen mir kommen. Und liebe Zuhörer, wenn du jetzt gerade die Predigt hörst, freut mich, dass dir das wichtig ist. Gott möchte dich auch segnen da drin im Hören. Es geht nicht um eine Uhrzeit, sondern es geht um Herzschlag. Es geht um Liebe. Es geht um Dankbarkeit. Es geht um Priorität. Und der Prophet Haggai redet in dieser Zeit. Unbequeme Worte. Er sagt es so am Anfang von seinem Buch. Gott ließ Folgendes verkünden durch den Propheten. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Aber es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Er zeigt die Diskrepanz auf, das Missverhältnis. Das Problem war nicht, dass sie schöne Häuser gebaut haben, aber das Verhältnis. Der Haggai sagt in Kapitel 1, 9 bis 10, mein Haus steht so wüst da, sagt Gott. Ein jeder eilt nur für sein Haus zu sorgen. Jetzt muss ich mal für mich schauen. Sicher auch. Aber gib Acht, dass Prioritäten bleiben. Bleib im Vertrauen gegenüber Gott. Unvollständig sind im Leben zu lassen, zugunsten für Gottes Sache. Jesus hat ja das bekannte Zitat gebracht, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Alles andere, was ihr braucht, wird euch dann zufallen. Sie haben es umgekehrt gemacht. Sie haben zuerst nach ihrem eigenen trachtet, und alles andere Übrigen soll dem Reich Gottes zufallen, wenn es noch etwas gibt. Wenn es private die Herrschaft übernimmt. Ja, sie sind gar in den Gottesdienst gegangen. Sie haben den Glauben nicht abgeschrieben. Und sie haben vielleicht auch noch geistliche Sicht gehabt. Versteht ihr? Im Tempel. Okay, sieht schon noch nicht so gut aus, aber entscheidend ist ja, dass Gottes Geist weht. Ja. Nicht da all die Anschaffe und so weiter sind auch keine so wichtig, sondern Jesus im Zentrum und so weiter. Und die Hai, eine neue Haifi-Anlage und Wintergarten und Pool. Das ist ein bisschen, ich rede von gar niemandem, denke gar niemand und ich weiss nur von mir. Gell, wisst ihr, einfach so das Verhältnis. So bisschen, man kann das manchmal noch so geistlich begründen, oder? Das stimmt ja auch, um was Gott. Aber die Hai soll auch Gottes Geist wehen und Jesus im Zentrum stehen. Und da geht es ja dann eigentlich auch nicht nur speziell nur um das und den Traum zu verwirklichen und jenes. Diskrepanz, das Missverhältnis, das ist am Israels Anliegen, das am Volk deutlich zu machen. Das für Gott kann manchmal verblassen. Und wenn man dann nachher noch die Ruine sieht, ist es auch nicht so anmächtig und sagt, ja, soll überhaupt noch da gehen, die Ruine? Ja. Es gibt andere Orte vielleicht, wo mehr geschafft worden ist, wo dann auch schon ein bisschen ansehnlicher ist. Oder man kann auch die Ruine anschauen und sagen, tun wir Ärmel hochkrempeln jetzt. Da gibt es anscheinend zu tun. Jetzt weiss ich, warum ich da bin. Oder? Darum sind wir ja auf Jerusalem zurückgekommen, sogar beordert von einem heidnischen König, wie Gott uns hier haben möchte. Jetzt fangen wir an zu arbeiten. Da gibt es Arbeit. Da bin ich gefragt. Jawohl, es ist nicht alles gut organisiert. Man sollte das besser durchbesprechen. Man sollte die Gaben berücksichtigen. Dies und jenes. Einzubringen, mitzuhelfen im Bau vom Reich Gottes, was das auch immer heisst. Zuerst war der Widerstand von außen Und dann ist die Neigung vom Herzen reingekommen, die sich verlagert hat. Der Karl Barth, der Theologe Karl Barth, nennt das die Trägheit des Herzens. Unter der Krankheit leiden wir alle. Man ist immer mal träge. Und dann verliert die Sache an Leidenschaft, an Eifer. Und mit Recht sieht man dann wirklich so Mängs, die nicht klappen, die auch besser sein können. Jawohl, es ist eine Ruine, es ist eine Baustelle. Ja, und jetzt macht es der Haggai gut und lenkt die ganz entscheidende Frage auf die Betroffenen. Wie geht es denn euch persönlich? Jawohl, das mit dem Tempel sollte vorangehen, aber ich würde wissen, wie geht es denn euch? Achtet einmal darauf, wie es euch geht. Und dann gibt er eigentlich gerade die Antwort, weil das ist anscheinend offenkundig gewesen, dass die Hai auch nicht alles so glänzt hat. Innerlich. Er beschreibt es so: Ihr habt reichlich Samen, ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Anscheinend ist es ihnen auch nicht zugegangen. Erst recht, denn sie müssen für sich selber schauen. Aber wisst ihr, die Aussage, die wir hier lesen, ist nicht nur materiell gemeint. Schon gar nicht für uns. Wenn wir es auslegen, neutestamentlich, in unserer heutigen Zeit, schauen wir sie geistlich an. Wie geht es denn dir selber? Ja, auch nicht so super. Irgendwie, ich nage ein bisschen am Hungertuch im Glauben. Ich werde nicht so richtig satt. Das Verhältnis stimmt nicht. Ich muss früher, es ist mir zu wenig warm im Glauben, in der Gemeinschaft. Es reicht nicht. Irgendwie, auch in meinem Glauben, in meinem persönlichen Glauben, steckt der Wurm drin. Es geht nicht so vorwärts. Schaut, der Haggai nennt den Missstand im eigenen Volk, dort, wo es eben auch leidet. Äußerlich stimmt es, ja, aber innerlich haben sie Hunger. Er sieht die löchrigen Beutel, wo sie stopfen und doch nicht dicht werden. Kommt das dir bekannt vor? Jesus hat gesagt, trachte nach dem Reich Gottes und er sorgt für dich. Gott kümmert sich um dich. Und hast du das nicht schon oft auch erlebt? Haben wir das nicht schon oft erlebt? Haggai redet weiter zu seinem Volk und sagt, Vers 7, merkt ihr denn nicht, weshalb es euch schlecht geht? Könnte das einen Zusammenhang haben mit deinen Prioritäten? Glaubt ihr es mir nicht, wollt ihr noch versuchen, euch weiter um euch selber zu drehen? Nochmal, Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, was ihr braucht, wird euch dann zufallen. Und dann sehen wir doch, wie schön, dass das Volk Israel reagiert. Oh Wunder, sie nehmen es zu Herzen. Es ist ein gutes Ende und ich staune, wie der Prophet Haggai und seine Rede, wie sie gehört wird, ankommt. Es passiert ja manchmal selten, dass das Reden Gottes gerade so in die Herzen kommt, angenommen wird. Oft hören wir Sachen, aber wir übergehen dann zu den unseren üblichen Tagesgeschäften und so, wie wenn nichts passiert wäre. Aber da ist es anders, es kommt Bewegung auf ins Volk. Aus folgendem Grund. Haggai 1, 12. Zerubabel Jeschua und alle, die vom Volk von Juda übrig waren, nahmen sich zu Herzen, was der Herr, ihr Gott, ihnen durch Haggai sagen ließ. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte und erschraken darüber, dass sie den Herrn nicht gebührend geehrt hatten. Verwundert haben sie sich angeschaut, gesagt, was ist noch mit uns los? Sie haben plötzlich erkannt, dass sie mehr vielleicht kritisieren oder richtend sie sind oder mehr fürs eigene Wohl bedacht oder wo auch immer. Und sie haben ihre Priorität wieder geordnet. Das heisst nicht, dass sie schlechtere Häuser gebaut haben. Das heisst nicht, dass sie schlechtere Lehrer gewesen sind, schlechtere Mütter, schlechteres Essen gemacht haben. Aber in der Mitte von ihrem Leben, von ihrem Schaffen, ist wieder der Altar gestanden. Der Altar, der zum Tempel gehört, der Altar, wo die Botschaft beinhaltet, Gott kommt zu uns Menschen. Er macht Türen vom Himmel auf, Gott unter uns. Und das ist die gewaltige Botschaft, die uns immer wieder Mut aus den Socken hauen. Dass Gott den Weg frei gemacht hat, dass er zu uns Menschen gekommen ist. Dass die Wahrheit, die Realität, dass es ewiges Leben gibt, Heilung, Versöhnung, eine Beziehung zum himmlischen Vater, dass die Wahrheit, die Realität uns wieder ganz neu berührt und packt. Dass wir sagen, der Altar zuerst, der Altar, wo unsere Welt hineingehört, das Reich Gottes, wo gebaut soll werden, damit Gottes Ziel zum Träger kommt. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auch in Geis. Stell dir vor, wie im Himmel, so auch in Geis. Gleich. Dein Reich, dein Wille, wie im Himmel. Wie ist es im Himmel? So auch in Geis. In der Geisser auch, in meinem Quartier, im Bühler, zu Tüfe, Trogen, wo du herkommst. In deiner Straße, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so. In meinem Haus, in meinen Nachbarn. Das ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Das ist ein massives Gebet, ein krasses Gebet. Was das heisst? Altar Gottes in dieser Welt, wo Vergebung geschieht, Versöhnung, neue Kraft. Von der ganzen Fluch, von der Bosheit, von der Sünde, von dieser Zielverfehlung, von dem alles, was kaputt gegangen ist, der Altar, der das wiederherstellt und befreit, Ketten gesprengt werden. Diese Leidenschaft im Leben, das im Mittelpunkt. Das ist eigentlich der Grund, der einzige Grund, warum wir 42 Tage Leben für meine Freunde planen. Dass die in unserem eigenen Leben wieder ganz zuerst stehen. Ohne Krampf, ohne Druck, Erwartungsdruck. Ich kann mich selber bleiben, aber Gottes Leidenschaft zuvorderst zuerst. Das ist unser Tempel. Jesus Christus, er, der das Heil gebracht hat. Haggai 1,13 als letzter Vers. Leset die Hai das ganze Buch und kommt miteinander ins Gespräch, was das ganze Buch bei euch bewirkt, mit euch, was für Eindrücke hinterlässt. Sehr spannend. Haggai 1, Vers 13. Da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen. Der Haggai hat auch schön gesagt. Ich stehe euch bei. Ich, der Herr, sage es. Wie gut hat dein Start ausgesehen, damals, als du mit Jesus angefangen hast? Durch welche Widerstände und Durchstrecken bist du gegangen? Was hat das mit dir gemacht? Wo bin ich? Wo bist du müde geworden? Wo ist die Motivation abhanden gekommen? Wo sind die Erwartungen abgeschraubt worden? Ich lade dich ein, ganz neu, heute am Sonntagmorgen, am 22. September, ganz neu zu starten, neu anfangen. Das ist das Frohmachen im Evangelium, im Evangeliumsglauben. Man kann immer wieder neu anfangen. Und wisst ihr, richtig neu, voll und ganz. Ganz unabhängig, wie es vorher war. Ganz neu. Der Altar, Gott. Zusammen auch als Gemeinde neu miteinander anfangen. In der Beziehung, aufeinander zugehen. An die Hand reichen. Menschen aufzusuchen, mit denen du wieder noch nie richtig Kontakt hast. Wie wäre das, wenn wir nach dem Gottesdienst rausgehen und einfach so die ersten 5 Minuten mal mit den Leuten zusammenstehen, wo wir sonst nie zusammenstehen. Einfach neu sehen. Neu im Altar Jesu. Gott möchte gerade dich brauchen für zum Segen zu sein für den Tempelbau. Dass die Ruinen, Bauruinen, die Baustelle verschönert werden. Wisst ihr, und Jesus nennt die Baustelle seine Brut. Also er ist ja unglaublich verliebt, dass er über all die Schwierigkeiten daraus übersieht und einfach uns sieht und fanatisch in uns. Ja? Und dass so auch unseren Blick immer sich wenden und sehen, was ausmacht. Was unsere Gemeinde ausmacht. Ja, nicht Anschaffungen, sondern seine Gegenwart. Und wenn wir Anschaffungen nie richtig haben oder an der Musik fördern, dann ist das alles Ausdruck von dem eigentlichen Inhalt. Dann tun wir es wie markieren, dann tun wir es wie feiern, zelebrieren, verstärken oder einfach präsentieren, zur Botschaft machen für Menschen, die sie hören müssen. Amen. Ich darf bitte rauszukommen, liebes Worship-Team, ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir für deine Botschaft. Und Jesus, ich ganz persönlich lege jetzt die Predigt zurück, weil ich will nicht moralisieren oder sagen, wir sollten ja halt mehr da sein und zu allem nicken und gut und Freude haben, zu allem, wo jetzt wo wir als Gemeinde noch da sind, wo noch nicht richtig ist, sicher nicht. Jesus hilft, dass jedes Einzelne das darf mitnehmen, was braucht, damit selber mit dir ganz connected ist und dran ist und darf fruchtbare Äcker haben im eigenen Glaubensleben. Frisches Brot, lebendiges Wasser. Nicht das Äußere alles muss stimmen, aber dass wir mit dir dürfen ganz auf Kurs sein, Jesus. So möchten wir uns dir heute Morgen neu bringen und in unserem eigenen Leben den Altar aufbauen. Zmitzt im Trümmerfeld, zmitzt in der Baustelle, zmitzt dem, wo alles auch noch gehen sollte und auch noch ansteht und noch nicht erledigt ist. Aber zuerst du, Jesus. An unserem Arbeitsplatz, wo wir Geschäftsleute haben in ihrer Verantwortung. Studenten, Schüler im Schulbank, Lehrer in der Verantwortung, im Anleiten, im Haushalt, wo es so zu tun gibt. Überall und Kind, Jesus, segne unsere Jüngsten und segne unsere Ältesten, dass auch sie dürfen neu starten, neu durchstarten. Einfach mit dir und wir dürfen in dir rein. Eine Botschaft sein für die Welt. Brauch uns, Jesus, aufgrund einfach allein, aufgrund von deiner Gnade. Brauch den Heiligen Geist. Amen.